Check, check. Realitätscheck bei Radio Frei. Unterdessen das Magazin.
Jetzt von 9 bis 11 Uhr und in der Wiederholung von 18 bis 20 Uhr.
Wochentags auf 96,2.
Und damit einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Mein Name ist Uli. Ich begrüße euch hier bei Radio Frei, dem Magazin Unterdessen. Und ich stehe heute hier am Mittwoch, den 25. Februar, für euch in Studio A in der Johannesstraße 156. Und wie jeden Mittwoch gibt es bestimmte Rubriken hier bei uns im Unterdessen-Magazin und aber eben auch anderweitige Themen. Zu den Rubriken, die mittwochs auf jeden Fall immer präsentiert werden, zählt Switch vom Frosch zum Vogel, gewaltfreie Kommunikation im Praxistest sozusagen. Und außerdem habe ich ein Rückblick für euch auf die Gedenkveranstaltung bzw. Mahn- und Gedenkwache, die am vergangenen Donnerstag am Erfurter Anger stattgefunden hat, in Erinnerung an die 9 getöteten Menschen, die vor mittlerweile 6 Jahren in Hanau von einem Rechtsextremisten erschossen wurden. Donata war vor Ort, hat Eindrücke gesammelt. Und ich würde gerne mit euch zurück auf diese Veranstaltung blicken und natürlich dann auch nicht nur zurückblicken, sondern auch so einen Blick aufs Heute, hier und jetzt und was ist eigentlich danach passiert, wagen. Und dann habe ich auch für euch noch ein paar Veranstaltungshinweise. Natürlich passend mit entsprechender, falls es sich um ein Konzert handelt, eben Musik oder vielleicht auch mal einem kleinen Filmausschnitt, falls es sich um einen Film handelt. Zusätzlich zu diesen akustischen Eindrücken hat Reino auch mit einer Historikerin gesprochen, und zwar mit der Historikerin Sabine Schmulinski. Sie kommt hier aus Erfurt und sie forscht zu Antisemitismus, und dazu wird es dann auch morgen eine Veranstaltung in der offenen Arbeit geben. Worum es da geht, das erfahrt ihr dann natürlich hier im Laufe der Sendung. Na, und ich habe natürlich nicht nur Veranstaltungsmusik, also sprich Musik, die ihr quasi hier in den nächsten Tagen, vielleicht auch Wochen live erleben könnt, sondern auch so einfach Musik, die ich schön finde und mit euch teilen möchte. Und wir fangen an mit Cat Frankie, einem älteren Song, also schon relativ sehr alt, Please Don't Give Me What I Want. Und damit einen wunderschönen guten Morgen an euch da draußen.
is good if only, 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 only I could. Won't you come for me across the line? And I'll hold my heart if only, 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 only.
Die letzten Töne waren das gerade von Please Don't Give Me What I Want von Cat Frankie. Ihr hört unterdessen das Magazin auf Radio Frei. Und bevor wir hier mit den schweren Themen anfangen, gibt's ein bisschen Musik und zwar von Malina. Jetzt beschwer dich nicht.
Nägel, Perlenketten, reden Scheiße hinterm Rücken ihrer besten Freundinnen, Flinterquote trotzdem drin. In ihrem Scheiß-Kollektiv sowas Besonderes gab es nie. Noch ein Mel White Artist featured dich auf einer EP. Aber du bekommst keine Spielzeit, beschwer dich nicht. Er begeht Grenzüberschreitungen, beschwer dich nicht. Schon wieder ein Femizid in der Zeitung, beschwer dich nicht. Denn das Glas ist halb voll und nicht halb leer. Es ist eher besser als im Mittelalter. Nur du schaust Feministin, bekommst deinen Hals nicht voll. Ihr habt Rechte, ihr habt Pflichten, ist doch alles toll. Besser geht's uns Männern ja auch nicht, beschwer dich nicht. Auflauern, abhassen und dann nicht mehr locker lassen. Anschauen, anmaßen, keine Chance verpassen. Ansprechen, rantasten, wieder eine Sackgasse zustechen. Abrechnen, ohne Konsens anpassen. Das ist halb voll und nicht halb leer. Es ist dir besser als im Mittelalter. Nur du schaust Feministin, bekommst deinen Hals nicht voll. Ihr habt Rechte, ihr habt Pflichten, ist doch alles toll. Besser geht's uns Männern ja auch nicht, beschwer dich nicht. Deine Freundin schert sich dafür jeden Tag. Sie bleibt bei dir und sie grämt sich, genau wie du es magst. Deine Freundin schert sich dafür jeden Tag. Sie bleibt bei dir. Ihr habt Rechte, ihr habt Pflichten, ist doch alles toll. Besser geht's uns Männern ja auch nicht, beschwer dich nicht.
Malina war das mit Beschwer dich nicht. Und ich bin gerade eben mit dem Fahrrad hier zum Radio geradelt und habe mich gefreut, weil ich habe jemanden gesehen, den ihr jetzt gleich hören werdet. Lukas Osborg ist an mir vorbeigefahren. Ihr kennt ihn vielleicht nicht vom Sehen, aber ihr kennt seine Stimme. Denn in schon über 100 Ausgaben hat er gemeinsam mit Miriam Binder und Marie hier über gewaltfreie Kommunikation in der Rubrik Switch vom Frosch zum Vogel gesprochen. Und die Rubrik hat ja den Namen, weil es um Perspektivwechsel geht. Und genau das ist ja auch der Kern der gewaltfreien Kommunikation. Und die Idee dieser Rubrik ist ja eben, dass man ganz konkrete Situationen mal näher beleuchtet. Und heute, beziehungsweise in der Ausgabe für heute, muss man vielleicht in dem Moment dann halt so sagen, da geht es um eigentlich erstmal einen schönen Anlass. Es geht um den Spieleabend. Was da denn für Konfliktpotenzial drinsteckt und wie das vor allen Dingen dann auch damit umgegangen wird, das erfahren wir jetzt.
Wie fühle ich mich? Was brauche ich?
Alle Gefühle sind da.
Das ist passiert, so geht's mir damit.
Wenn jemand vor mir steht und mich anbrüllt,
weiß ich nicht, ich frage.
Breche ich jetzt zusammen?
Sowas.
Und weine.
Es wird verursacht dadurch, dass ein Bedürfnis bei dir erfüllt oder nicht erfüllt ist.
Und jetzt gucken wir einfach, wie wir die Kuh vom Eis kriegen.
Okay.
Switch. Vom Frosch zum Vogel.
Eine Woche ist vorbei, wie schnell die Zeit doch manchmal vergeht. Puh, aber ich freue mich, dass Lukas und Miriam wieder hier sind. Hi.
Hallo.
Hallo.
In einer neuen Folge dieser kleinen Rubrik sprechen wir heute über was, Miriam, das hast du selber erlebt am Wochenende. Ist egal, du hast es erlebt.
Ich habe es erlebt. Ich war bei einem Spieleabend. Ich spiele ja sehr gern Gesellschaftsspiele. Ich war bei einem Spieleabend und es wurde sowas Ähnliches gespielt wie Mensch, ärgere dich nicht, und zwar in Teams. Also gibt es auch in verschiedenen Varianten. Auf jeden Fall spielt man da immer zu zweit. Und die Idee ist, dass man zuerst seine eigenen Figuren ins Feld bringt. Und wenn man die eigenen hat, bringt man die des Partners ins Haus. Denn erst dann hat man gewonnen. Und auf jeden Fall gab es an einer Stelle eine Situation, wo eine Person einen Zug gemacht hat, der für die andere Person völlig unklar war. Hä? So, ich glaube, ich muss noch mal ganz kurz ausholen. Das spielt man mit Karten und am Anfang tauscht man eine Karte im Team, sodass quasi man strategisch sich auch unterstützen kann. So, und auf jeden Fall hat in dem einen Team eine Person eine Karte ausgespielt und die andere Person, das war ich, die andere Person, ich habe mit dem Kopf geschüttelt und gedacht, ah, ist ja blöd. So, und nachdem das Ganze dann beendet war, wollte ich das noch mal aufgreifen und habe gesagt, aber wieso ist denn das jetzt, also wieso hast du denn du jetzt diese Karte gespielt? Ja. Ich habe dir die ja ganz bewusst auch am Anfang gegeben, weil du die Erste bist, die dran ist. Und ich danach, und dann hätten wir alle im Haus gehabt und dann hätten wir gewonnen. Und dann sagte die andere, ja, aber ich hatte da eher Bedenken und habe deswegen das so und so gemacht. So, das war soweit erstmal okay. Und dann stieg eine dritte Person ein, die überhaupt nicht mit im Spiel war, sondern nur beobachtet hat von außen. Und sagte, naja, es ist ja auch völlig okay, wie die andere Person das gemacht hat, dein Gegenüber. Das war schon schlau, weil da stehen ja so und so Sachen. Und ich denke, hä? Also, und jetzt muss ich mich gegen zwei Menschen wehren. So. Und das ging ein bisschen hitzig daher. Und ich habe später mit der dritten beteiligten Person nochmal gesprochen und gefragt, weshalb diese Person sich eigentlich eingemischt hat. So. Warum die nicht einfach die Klappe gehalten hat. Weil ich habe in dem Moment gedacht, okay, ich muss jetzt hier voll, jetzt werde ich hier von zwei Leuten argumentativ versucht runter zu buttern irgendwie. Wisst ihr, was ich meine? Und jetzt muss ich mich so richtig auf Kampf einstellen. Also beim Spielen bin ich manchmal ein bisschen anstrengend. Da bin ich sofort in den Abwehrmodus. Also Fight, Flight, Freeze ist dann bei mir auf jeden Fall Fight. Ja, und das war ganz schön anstrengend, bis dann ich mit der dritten Person eben dann länger noch drüber gesprochen habe und wir uns das Ganze mal angeschaut haben. Und ich würde es einfach mal teilen.
Na los, sag
mal. Was so los ist. Oder was könnte denn, oder ich frage mal euch, was könnte denn bei der Person, die sich eingemischt hat.
Warte mal, was ist das Thema dieser Folge jetzt kurz?
Diese Streitigkeit, dass sich dritte Person einmischt und auf eine Seite stellt, auf die andere Seite stellt.
Okay.
Ja.
Naja, ich würde doch zuerst bei dir gucken, oder? Willst du zuerst bei der anderen Person gucken?
Ja, weil du den Eindruck gehabt, Miriam will uns erzählen, wie ihr das, also
wir
ihr
habt es schon analysiert. Wir können auch gemeinsam drauf schauen. Ja. Also ich habe schon ein bisschen analysiert, aber das heißt ja nichts. So. Können ja gemeinsam. Ja, schauen wir doch mal. Was ist es bei der Miri?
Frustriert?
Übelst.
Ja.
Bin angespannt und frustriert. Und mir geht es um Gleichwertigkeit, Balance und auch um, ich weiß nicht genau, was ist denn das? Ja, miteinander, Weitsicht, Weitblick, irgendwie so. Sowas. Aber da merke ich, da ist auch noch ein bisschen was lebendig in mir, weil ich an diese, und es ist nur ein blödes Spiel, ne? Oder ein Spiel, ohne blöd. Genau. Mhm. Und was könnte beim Gegenüber sein, weshalb hat sich da diese Person eingemischt? Und hat gesagt, ne, du musst doch aber auch verstehen, das ist doch ganz logisch, dass die, dass dein Gegenüber
also
die
Karte gelegt hat. Das fällt mir bei sowas meistens so Kontakt ein, erstmal in Kontakt drin. Ich bin Beobachter und möchte auch so in Kontakt sein mit den Menschen und sage das dann halt einfach. Also Austausch könnte man das auch nennen, in Austausch gehen mit anderen.
Okay.
Ich hatte gerade noch so einen Impuls, also ich kann mir vorstellen, dass du relativ impulsiv sein kannst und die andere Person eventuell ruhiger und dass man der dann zur Hilfe springen will, sowas.
Das ist durchaus das richtig, so. Ja.
Ja,
in der Tat.
Könnte ich sein.
Die ruhige Person oder die unterstützende?
Also zumindest diesen Impuls zu haben, wenn ich sehe zwei Leute und dass ich dann denke, oh, ich will dir helfen.
Und also ich habe dann die dritte Person, wir sind dann da so weit gekommen, dass klar war, okay, und für dich war das super anstrengend, du warst total angespannt und unruhig, weil dir da auch wichtig ist, dass man alles mit einbezieht, dass es im Miteinander gut funktioniert, dass man Rücksicht nimmt aufeinander.
Ja, Rücksicht nehmen, okay. Mhm. Ja.
Und mein Gegenüber sagte dann, ja, das ist es schon, so, auf jeden Fall. Und das ging tatsächlich noch weiter, dieses Gespräch, weil ich dann sagte, und möchtest du mal hören, weshalb es mich so stört? Nämlich, weil auch in der Situation, als wir da länger noch drüber gesprochen haben, immer wieder Argumente kamen, auf logischer Ebene quasi, also du musst doch, aber das war doch richtig, dieser Spielzug, so, und ich sage, und darum geht es mir ja gar nicht. Es geht mir nicht um diesen Spielzug, ich habe das schon auch verstanden, dass das okay ist, dass man einen anderen Spielzug wählen kann, ja, sondern in dem Moment hat plötzlich die dritte Person Partei ergriffen und gesagt, und damit für mich übersetzt gesagt, das, was du sagst, ist falsch, die andere Person ist richtig, ich muss die schützen, du bist, ich habe es ganz krass formuliert, du, also ich bin Täter und die andere Person ist Opfer und man ist eben nicht mehr auf Augenhöhe. So, ne? Und dagegen wollte ich mich zur Wehr setzen. Ich wollte auch angenommen sein, gesehen werden, akzeptiert werden mit dem, was da ist. Und da war ich ziemlich, ziemlich traurig in dem Moment auch. Das ist krass gewesen. Also für mich spannend, dass wir das so analysieren konnten, später noch, dass wir uns die Zeit dafür genommen haben und gleichzeitig auch herausfordernd, also es kommt ja immer drauf an, mit wem hat man solche Gespräche, ne? Es gibt Leute, mit denen geht das ganz easy peasy und dann mischt man das wieder weg und mit anderen ist es irgendwie ein bisschen emotionaler. Es hat auch ein bisschen gedauert, ehe wir auf beiden Seiten so verstanden haben, was ist denn eigentlich das Thema.
Ja, es ist gut, sich dafür die Zeit zu nehmen, auf jeden Fall. Mhm. Ja.
Ja.
Manchmal ist wegen solchen Kleinigkeiten, bricht man einen Kontakt ab.
Ja.
Man kann auf jeden Fall einfach drüber sprechen und manchmal dauert es ein bisschen, manchmal versteht man den anderen auch nicht, dann braucht es noch einen zweiten Anlauf. Einfach die Zeit für nehmen, zu versuchen, sich und die andere Person zu verstehen.
Genau.
Was geht in der Person vor? Wieso tut die das? Mhm. Wieso sagt die das?
Ja, und die große Herausforderung in dem Falle lag darin, dass ich ja schon auch ein eher emotionaler Mensch bin, würde ich sagen, wenn ich es kategorisieren würde, einordnen wollen würde, und die andere Person sehr mit dem Kopf dabei ist. So sehr logisch, so sehr sachlich. Ne?
Die dritte jetzt.
Ja, die dritte beteiligte Person, die sich mit eingeklinkt hat. Ne? Und das war wirklich herausfordernd, da von der Kopfebene, von dem einfach nur denken und sachlich bezugnehmend auf die Spielzüge hinzukommen zu, was ist denn eigentlich da drunter, was beschäftigt
mich? Weil das, was sie bewegt, ist ja auch emotional, also ja, eigentlich ja, grundlegend. Ne?
Ja, und es hat wirklich lange gedauert, da hinzukommen, dass eben die Person angespannt war und unruhig und worum es ihr ging. Das konnte die Person gar nicht sagen. Hat echt gedauert. Und ich bin ganz dankbar darüber, dass ich oder dafür, dass ich das rausgefunden habe, so gemeinsam mit der Person.
Hm. Ich mag das, dass man sich da so besser kennenlernen kann in solchen Situationen, auch wenn es nur ein Spielabend ist oder irgendeine kleine Situation im Alltag. So, hey, wieso beschäftigt mich das so sehr? Wieso gehe ich da so dafür, dass ich da in Aktion gehe? Ja.
Mhm. Ja.
Ja.
Und dieses Angenommensein ist da ganz krass, denn ich merke schon für mich, ich bin da schon ruhiger als mein Papa. Mhm. Und ich weiß ganz genau, dass ich das eben von da mitbekommen habe. Und ich klopfe mir eigentlich schon auf die Schulter, dass ich weiß, ich bin schon ruhiger als mein Papa beim Spielen. Mhm. Genau.
Sehr schön.
Ja.
Danke für dieses Beispiel. Und
ja, danke, Miriam.
Viel Spaß beim nächsten Spieleabend.
Ja.
Und wir sehen uns nächste Woche wieder.
Bis dann.
Tschüss.
Das war die aktuelle Ausgabe von Switch vom Frosch zum Vogel. Gewaltfreie Kommunikation in der Anwendung. Es ging diesmal um den Spieleabend. Marie hat gesprochen mit Miriam Binder und Lukas Osburg. Nachhören könnt ihr das nochmal auf www.radio-frei.de. Und hier kommt schon mal ein kleiner Veranstaltungstipp. Falls ihr auch spielen wollt, hoffentlich konfliktfrei, beziehungsweise jetzt habt ihr ja vielleicht auch ein paar Hinweise bekommen, wie man in Konflikten sich zu verhalten hat, dann könnt ihr morgen Abend in die L50 gehen. Da gibt es nämlich immer den Spieleabend, so eben wie gesagt auch am morgigen Donnerstag 19.30 Uhr in der L50. Hier geht's jetzt erstmal mit Musik weiter und zwar hören wir einen neuen Track von Deutsche Leichen und zwar Zelle. Viel Spaß damit. Ja, ganz wunderbar. Deutsche Leichen waren das mit Zelle und weiter geht's mit einer Erfurter Band, The Raccoons und High Alone. The Raccoons waren das gerade mit High Alone von ihrer kürzlich erschienenen EP 23 Uhr. Am vergangenen Freitag war Donata bei Reinhard hier im Unterdessen Magazin zu Gast, denn sie war am Vortag, am Donnerstagabend, den 19. Februar in der Erfurter Innenstadt unterwegs und war Teil bzw. hat die Gedenk- und Mahnwache für Radio Frei beobachtet, Eindrücke eingesammelt. Es ist eine Gedenk- und Mahnwache gewesen für die 9 getöteten Menschen, die von einem Rechtsextremisten am 19. Februar 1920 in einer Nacht in Hanau erschossen wurden. Mittlerweile ist leider auch eine 10. Person an den Spätfolgen verstorben und mit einer kleinen öffentlichen Mahn- und Gedenkwache wurde den ja an die Opfer erinnert, aber eben auch ja an heutige Zustände noch appelliert. Und Donata, wie gesagt, war vor Ort, hat ein paar Eindrücke gesammelt und vor allen Dingen natürlich auch Redebeiträge mitgeschnitten. Und wir hören mal jetzt in diese Beiträge rein.
Heute jährt sich der rassistische Anschlag von Hanau zum 6. Mal. Und es ist wichtig, die Namen von Said Nasser Hashemi, Hamza Kotovic, Ferhat Unvar, Serhat Gürbüz, Fatih Sarasoglu, Gürkan Gültekin, Willi Viorel Paun, Mercedes Kirbasch und Kaloyan Velkov nicht zu vergessen. Im Januar dieses Jahres ist mit Ibrahim Akkusch, der an den Spätfolgen seiner Verletzung verstorben ist, ein 10. Opfer hinzugekommen. Die Initiative 9. Februar formuliert es so: Erinnern heißt verändern, erinnern heißt handeln, erinnern heißt kämpfen und erinnern heißt zusammenzukommen und aufeinander Acht zu geben.
Am vergangenen Donnerstag, den 19. Februar, jährte sich der rassistische Anschlag von Hanau zum bereits 6. Mal. 9 Menschen wurden damals ermordet. Auch in Erfurt wurde an sie erinnert, mit einer Mahn- und Gedenkwache auf dem Erfurter Anger, wo auch Radio Frei dabei war. Gegen 17 Uhr bildete sich auf dem Erfurter Anger vor dem Kaufhaus zwischen Passanten ein stiller Kreis aus rund 70 Menschen. Die Mahnwache ist erst am Vorabend angemeldet worden, spontan eben aus dem Bedürfnis heraus, auch hier in Erfurt ein Zeichen zu setzen. In der Mitte des Platzes liegen auf dem Boden die Bilder der 9 Ermordeten von Hanau, umrahmt von Kerzen und Lichtern. Am 19. Februar 2020 wurden in Hanau 9 Menschen aus rassistischen Motiven erschossen. Ihre Namen, die stehen an diesem Abend im Mittelpunkt. Immer wieder werden sie laut ausgesprochen. Zu Beginn wird ein Text verlesen, der die Tat einordnet als rechtsextremen rassistischen Anschlag. Es geht um Versäumnisse, um offene Fragen, um Forderungen nach Aufklärung und Konsequenzen und auch darum, dass Erinnerung politisch ist.
Am Abend des 19. Februar 2020 am Heumarkt in Hanau, Hessen, ab etwa 21 Uhr, erschoss der rechtsextreme Täter an mehreren Orten innerhalb von 12 Minuten 9 Menschen aufgrund ihrer vermeintlichen Herkunft. Zunächst erschoss er in der Bar La Votre Karl-Johann Velkov, der dort arbeitete. Danach erschoss er auf der Straße davor Fatih Sarajolo. Dann ging er in die benachbarte Shisha-Bar Midnight und erschoss dort Sedat Gürbüz, dem die Bar gehörte. Willi Viorel Paun verfolgte den Täter, als dieser zum Kurt-Schumacher-Platz fuhr, um ihn aufzuhalten. Der Täter erschoss ihn kurz darauf durch die Windschutzscheibe seines Autos. Dann betrat er einen Kiosk im Erdgeschoss eines Wohnblocks und erschoss dort Gökhan Gültekin, Mercedes Kirpatsch und Ferhat Unvar. In der Arena-Bar, die gleich nebenan liegt, erschoss er schließlich Said Nessa Hashemi und Hamza Kurtovic. Er schoss 8-mal auf Ibrahim Akkusch, der vor wenigen Wochen an den Spätfolgen des Anschlags starb. Seit dem Tag der Morde zeigt sich immer mehr, dass der Rassismus, der sich in dieser unaussprechlichen Tat offenbart, genauso in den Strukturen des deutschen Staates, inklusive der Polizei, zu finden ist, wie es die genauen Umstände der Morde zeigen. Die Polizei hatte zur Verhinderung einer möglichen Flucht bei Razzien in der Arena-Bar angeordnet, den Notausgang zu verschließen. Dieser Notausgang hätte in der Tatnacht Menschen das Leben retten können. Die nicht entgegengenommenen Notrufe nach den ersten Schüssen an dem Abend. Die stundenlang vorsätzlich hinausgezögerte Verfolgung und Überwältigung des Täters. Die unmenschliche Behandlung der Angehörigen durch die Polizei. Mehrere Eltern von Opfern wurden nicht über den Tod ihrer Kinder informiert, sondern abgewiesen. Die trauernde Familie Kirpatsch wurde am Tatort mit Waffen bedroht, bevor sie als Angehörige anerkannt wurde. Die Polizei rief für einen Verwundeten erst spät einen Krankenwagen, behinderte dann seinen Abtransport und nutzte ihn sogar als Schutz, als kurz der Verdacht aufkam, der Täter sei zurückgekehrt. Das Verbrechen ist kein Einzelfall, sondern hat System. Einerseits die Morde selbst, wie wir in einer erschreckenden Zahl an rechtsterroristischen, rassistischen Morden in den letzten Jahrzehnten sehen. Andererseits auch die Rolle von Justiz und Polizei, die sich in inzwischen unzählig bekannt gewordenen Fällen einer starken Vernetzung zwischen Polizei und rechtsextremen Gruppen schuldig macht. Die Forderungen der Überlebenden, der Freunde, Angehörigen und der Familie der Opfer sind laut und klar. Lückenlose Aufklärung und Konsequenzen, sodass sich dieses Verbrechen niemals wiederholen kann. Kein Vergeben, kein Vergessen.
Bei der Mahn- und Gedenkveranstaltung hier in Erfurt am vergangenen Donnerstag sind auch Stimmen der Angehörigen zu hören. Die wurden im Vorfeld aufgenommen und stehen jetzt nun den vielen, vielen Mahn- und Gedenkveranstaltungen zur Verfügung, die es deutschlandweit an dem 19. Februar gegeben hat. Viele von den Angehörigen, die hier zu hören sind, die engagieren sich auch in der Initiative 19. Februar Hanau. Ihre Botschaft ist, die Ermordeten sollen nicht auf die Tat reduziert werden. Sie waren viel mehr als nur Opfer. Sie waren Söhne, Töchter, Väter, Freundinnen und Kolleginnen. Neben den bisher bekannten 9 Todesopfern starb, wie wir eben gehört haben, am 10. Februar diesen Jahres, also kurz vor dem 6. Jahrestag, Ibrahim Akkuş an den Spätfolgen des Anschlags. Ibrahim Akkuş wurde in der Türkei geboren. Als Kurde erlebte er dort rechte Gewalt und auch politische Verfolgung. Mit 20 Jahren floh er dann nach Deutschland und beantragte hier Asyl. Während er in Hanau bleiben durfte, wurde sein jüngerer Bruder in die Türkei abgeschoben und dort von Rechtsextremen dann auch ermordet. Akkuş arbeitete auf Baustellen, lebte mit seiner Frau in Hanau-Kesselstadt und wurde auch Vater einer Tochter. Und diese Tochter Sarah, die erinnert sich an ihn.
Viele von euch haben es wahrscheinlich aus den Medien erfahren, dass mein Vater Ibrahim Akkuş ein Überlebender des 19. Februars 2020 war, der am 10. Januar 2026 an den Spätfolgen des Anschlags gestorben ist. Der Täter hatte in Hanau-Kesselstadt in der Arena-Bar 8-mal auf ihn geschossen. Er musste monatelang im Krankenhaus bleiben und mehrmals operiert werden. Danach war er auf einen Rollstuhl angewiesen und konnte immer seltener sein Krankenbett verlassen. Meine Mutter und ich haben ihn mit großer Hingabe gepflegt. Ibrahim Akkuş litt nach wie vor unter den traumatischen Ereignissen vom 19. Februar 2020. Seit über 40 Jahren lebte er in Hanau und er sagte nach dem rassistischen Anschlag: "Ich dachte, das ist ein demokratisches Land. Niemand würde uns umbringen."
Auch Sedat Gürbüz wird an diesem Abend gewürdigt. Er war 29 Jahre alt, lebte bei seinen Eltern in Dietzenbach und spielte viele Jahre Fußball im Verein. Mit der Bar Midnight erfüllte er sich einen lang gehegten Traum. Seine Mutter Emisch Gürbüz, die kam auch bei der Gedenkveranstaltung hier in Erfurt zu Wort.
6 Jahre bedeuten, der Staat ist seine Bringschuld in Hanau nicht nachgekommen. Es wurde versprochen und nicht eingehalten. 6 Jahre ohne Gerechtigkeit, 6 Jahre nicht als Teil dieser Gesellschaft gesehen. Alles, was wir nach dem Anschlag erlebt haben, von Polizei und Behörden, das jahrelange Vertuschen Versagens, ist Teil der Gewalt gegen die Betroffenen.
Carlo-Jan Welkow war 33 Jahre alt und erst seit 2 Jahren hier in Deutschland. Er arbeitete in der Bar La Votre direkt neben der Midnight Bar. Und mit seinem Einkommen, das er dort bekam, unterstützte er seine Familie in Bulgarien. Er hinterlässt seine Frau und einen 8-jährigen Sohn. Sein Neffe, der erinnert sich an ihn.
Gewalt endet nicht mit dem letzten Schuss. Sie setzt sich fort durch Schweigen, durch Wegsehen, durch Ignoranz, durch Relativierung und durch das Versagen der Behörden. Wenn Justiz und Behörden nicht aufklären, wenn sie Aufklärung verhindern, dann bleibt uns nur eins: weiterzukämpfen. Gegen das Vergessen, für Gerechtigkeit, für Wahrheit.
Said Nessar Hashemi wurde nur 21 Jahre alt. Er hatte eine Ausbildung zum Maschinen- und Anlagenführer abgeschlossen und wollte sich dann zum staatlich geprüften Techniker weiterbilden. Sein Bruder Said Edris Hashemi, der überlebte den Anschlag und kämpft seitdem öffentlich für Aufklärung und Erinnerung.
Seit Jahrzehnten setzen sich Betroffene für Erinnerung, Anerkennung, Aufarbeitung und politische Konsequenzen ein. Aus diesen langjährigen Erfahrungen und Kämpfen ist 2022 das bundesweite Solidaritätsnetzwerk der Betroffenen rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt entstanden. Aus Hanau sind wir an diesen Prozessen beteiligt. Mittlerweile organisieren sich hier rund 25 Betroffeneninitiativen sowie weitere Einzelpersonen. Wir schaffen damit einen sicheren Raum für Betroffene, um Erfahrungen zu teilen, politische Forderungen zu bündeln und Strategien zu entwickeln. Gemeinsam setzen wir uns ein für die konsequente Aufarbeitung rechter Gewalt, eine umfassende Reform des Opferschutzes sowie selbstbestimmte Formen des Erinnerns. Wir fordern, dass die Perspektiven und Erfahrungen von Betroffenen gesellschaftlich und politisch anerkannt werden.
Hamza Kurtovic war 22 Jahre alt und 3 Wochen vor der Ermordung in Hanau hatte er einen neuen Job begonnen. Sein Vater Armin Kurtovic, der spricht über seinen Sohn und vor allen Dingen auch darüber, wie die Angehörigen weiterhin für Anerkennung und Aufklärung kämpfen.
6 Jahre ohne Aufklärung, ohne Konsequenzen. Mein Name ist Armin Kurtovic. Ich bin Vater von Hamza Kurtovic, der am 19. Februar 2020 in Hanau ermordet wurde. Von Anfang an kämpfen wir dafür, dass die Fehler von der Polizei und anderen Behörden ans Tageslicht kommen. Wir kämpfen auch dafür, dass die Justiz ihre Verantwortung im Geschehen wahrnimmt. Es ist sehr anstrengend, aber wir wollen die Wahrheit ans Licht bringen und alle, die Fehler und Vergehen sehen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Hamza und die anderen hätten überleben können, wenn der Notausgang in der Arena-Bar nicht verschlossen gewesen wäre. 3 Jahre hat es gedauert, bis das nicht mehr bestritten werden konnte. Die Behörden haben sich bis dahin versucht, aus der Verantwortung zu ziehen und alles zu vertuschen. Dann mussten sie es akzeptieren. So viele Zeugenaussagen wie Gutachten von Forensic Architecture, die Befragung im Untersuchungsausschuss, aber es gab keinerlei Konsequenzen. Weder für die Polizei noch für das Ordnungsamt, also die Stadt Hanau. Wir wollen jetzt den juristischen Weg gehen und wir werden nicht aufgeben, dass endlich Konsequenzen kommen. Deshalb haben wir 2 Gutachten in Auftrag gegeben, um eine Verfassungsbeschwerde zu erwirken. Wir bitten euch, uns dabei zu unterstützen, moralisch, aber auch finanziell. Wir brauchen das Geld, um die Kosten zu stemmen. Wir brauchen auch eure Unterstützung, damit es endlich Konsequenzen gibt und sich so etwas wie in Hanau nicht nochmal wiederholt. Ich danke euch für eure Solidarität.
Zwischen diesen Audiobeiträgen, die von den Angehörigen der Opfer des rassistischen Anschlags in Hanau abgespielt wurden, wurde auch immer wieder Musik gespielt. Und außerdem gab es ein offenes Mikrofon, in das auch die migrantische Aktivistin Sultana Sediki sprach. Gleich zu Beginn ihrer Rede erinnert sie an alle 9 Opfer und erhebt gleichzeitig ebenso schwere Vorwürfe.
9 Menschen, die nicht mehr nach Hause gekommen sind, weil ein Rassist entschieden hat, dass sie nicht in diese Gesellschaft gehören. Weil während diese 9 Menschen vor dem Tod standen, wegen eines Rechtsextremen, der Staat weitere 13 rechtsextreme SEK-Beamte schickte. 9 Menschen, die nicht mehr leben, weil das Notrufsystem der Polizei in Hanau versagt hat. 9 Menschen, die nicht mehr leben, weil der Notausgang verschlossen war. 9 Menschen, die nicht mehr leben, weil dieser Staat es versagt hat, einen rechtsextremistischen, vorher bekannten Täter aufzuhalten. All das, während die Angehörigen von Anfang an unter Generalverdacht gestellt wurden. Während der Staat die tödliche Bedrohung für unsere Leben verharmloste. Während der Vater des Täters bis heute in Hanau lebt und die Familien der Opfer weiter bedroht. Während die Ermittlungen verschleppt, Akten geschreddert und Konsequenzen verhindert wurden. Während wieder einmal die Frage gestellt wurde, was die Opfer falsch gemacht haben, anstatt sich zu fragen, warum ein bewaffneter Rassist sich sicher fühlen konnte zu töten. 9 Menschen konnten ermordet werden, weil ein System, ein rassistisches System aus Polizei, Justiz und Politik es ermöglicht hat.
Sultana Sediki richtet bei der Gedenkwache an die Opfer aus Hanau auch den Blick auf Erfurt und Thüringen und auf die Strukturen und ihre eigenen Erfahrungen von Ausgrenzung.
Ich denke heute an diese 9 Menschen. Ich denke aber auch an Erfurt, an die Straßen, die wir jeden Tag hier entlang laufen, mit dem Wissen, dass auch hier Menschen sind, die den Tod von uns wünschen. Ich denke an die Blicke, die wir abfangen, an die Sprüche, die wir zu oft hören, an die Hetze, die jeden Tag lauter wird. Ich denke daran, wie es sich anfühlt, abends schneller zu gehen, wie es sich anfühlt, sich umzusehen, sich zu fragen, ob es heute vielleicht einer von uns sein könnte. Ich denke an die Gespräche mit Freundinnen, die sagen, alles wird schlimmer. An die Sorge um unsere Geschwister, um unsere Eltern, die in Akzenten sprechen, die dieser Staat nicht schützt, es nie getan hat. Ich denke daran, dass wir immer gewarnt haben, dass wir gesagt haben, was passieren wird. Dass Hanau nicht das erste und nicht das letzte Mal sein wird.
Sultana Sediki spricht außerdem von rassistischen Kontinuitäten hier in Thüringen, aber auch in ganz Deutschland.
Ich erinnere mich an die Nächte, in denen ich wach liege und daran denke, dass als nächstes unser Wohnblock in Brand gesetzt wird. Daran, wie ich nachts wach liege, mein Herz rast und ich die Angst bis in meine Knochen spüre, dass NSU, Halle, Hanau, München, Solingen, Mölln oder Rostock-Lichtenhagen sich wiederholen könnten. Daran, dass dieses Land ein Albtraum ist und wie gerne ich aufwachen würde. Ich bin müde. Müde davon, dass rechte Gewalt einen historischen Höchststand erreicht, während dieses Land über die Gefahr migrantischer Menschen redet. Müde davon, dass Faschisten in Landtagen sitzen, Gesetze mitbestimmen, ungestört ihre Netzwerke ausbauen, sich auf den Tag X vorbereiten, Listen schreiben mit unseren Namen. Müde davon, dass dieses Land über Abschiebungen im großen Stil debattiert. Müde davon, dass unsere Existenz zur Bedrohung erklärt wird, während sie es sind, die Brandsätze werfen, schießen und töten.
An anderer Stelle berichtet die Aktivistin Sultana Sediki von dem Moment, als sie 2020 von Hanau das erste Mal hörte und der Angst, der Trauer und der Wut, die sie dabei empfand.
Hanau war die logische Konsequenz eines rassistischen Staates, der wegsieht, der mitmacht, der vertuscht, der immer wieder sagt, es war ein psychisch kranker Einzeltäter. Hanau war die Folge eines Systems, das in seinen Gesetzen, in seinen Medien, in seinen Parteien entschieden hat, wer dazugehört und wer nicht. Ich bin wütend auf diesen Staat, auf dieses Land, das sich auf unsere Trauer stürzt, nur um einen Tag später wieder Abschiebungen zu verschärfen, das Grenzregime auszubauen, uns als wirtschaftlich nützliche und nutzlose Ausländer zu kategorisieren und die Gewalt an uns möglich zu machen. Wütend auf die Verantwortlichen, die trotz der jahrelangen Rufe und Kämpfe der Überlebenden, der Angehörigen, der Rufe von uns nach Gerechtigkeit und Aufklärung, nach Konsequenzen bis heute, 6 Jahre später immer noch schweigen, vertuschen, verharmlosen.
Am Ende ihrer Rede wendet sie sich direkt an die Angehörigen mit einem Appell, weiter laut zu bleiben, weiter zu erinnern.
Aber ich weiß auch, wir sind noch hier. Nicht, weil es uns erlaubt wird, sondern weil wir uns das Leben nehmen, das sie uns verwehren wollen. Weil wir lieben, lachen, überleben, weitermachen und gedenken. Trotz all dem. Weil wir zusammenkommen, weil wir uns gegenseitig schützen, weil wir um unsere Geschichten kämpfen. Weil wir erinnern, weil wir nicht vergessen. Ich denke an euch, die ihr weiterkämpft, an die Überlebenden, an die Angehörigen, an die Freundinnen und Familien, die diesen Schmerz jeden Tag tragen, die sich gegenseitig halten, sich in ihrer Trauer nicht allein lassen. Ich weiß, dass keine Worte genügen, dass keine Gedenkminute, kein Statement, kein politisches Versprechen euch das zurückbringen kann, was euch genommen wurde. Aber ich wünsche euch und uns Kraft. Ich wünsche uns allen endlich Gerechtigkeit. Unsere Trauer, unser Schmerz wird zu Widerstand. Heute und jeden Tag. Für dich, Gökhan. Für Sedat, für Nassar, für Mercedes, für Hamza, für Willi, für Fatih, für Ferhat, für Kaloyan. Für uns alle. Für all die Leben, die uns genommen wurden. Und all die, die wir noch schützen müssen. Für alle, die geblieben sind. Und alle, die uns fehlen.
So, weit die Eindrücke von der Mahn- und Gedenkwache an die Opfer von Hanau, die am vergangenen Donnerstag auf dem Erfurter Anger stattgefunden hat, anlässlich des mittlerweile 6. Jahrestags des rassistischen Anschlags. Und ich habe es eben gerade schon gesagt, es wurde auch Musik zwischen den Beiträgen gespielt und ich bin auch auf ein Lied gestoßen, das Joy Denalani gesungen hat. Es ist eine Coverversion, This Bitter Earth, und wir hören jetzt hier eine Version von Joy Denalani von diesem Song, und danach gibt es noch On the Nature of Daylight von Joy Denalani, Max Richter, Clyde Otis und weiteren.
Love. that no one shares. And if my life is like the dust, ooh, that hides the glow of a rose, what good am I?
This Bitter Earth in einer Version von Joy Denalani. Ihr hört radiofrei mit dem Magazin Unterdessen und musikalisch machen wir jetzt ein bisschen schneller und heftiger weiter und hören jetzt von Lovehead, Denkst du an mich?
Immer so nah. Hörst du noch manchmal unser Lied von damals? So oft gewendet und nochmal zurückgefahren. Hast du jetzt eigentlich einen Plan? Die weißen Schuhe, die gar nicht mehr weiß waren. So sind jetzt meine schwarzen Augen. Denkst du wirklich echt so oft an mich? Oder sagst du viel, wenn du drei Bier im Zug hast? Denkst du an mich, wenn du unsere alten Bilder siehst? Denkst du an mich, wenn du Wodka kippst auf mich? Denkst du an mich, auch wenn wir uns gar nicht sehen? Ich wünschte, ich könnte das verstehen. Du fährst jetzt bald nach Amsterdam, nach London, Paris, Brüssel auch. Ich sag dir ehrlich, ich wär echt gern mitgefahren, doch ich werd hier doch auch gebraucht. Ich räum mein Zimmer auf und finde dein Geschenk, hab's im letzten Eck verstaut. Und manchmal frag ich mich, wieso, warum und wann wir uns so verändert haben. Denkst du an mich, wenn du unsere alten Bilder siehst? Denkst du an mich, wenn du Wodka und Kirsch auf mich? Denkst du an mich, auch wenn wir uns gar nicht sehen? Ich wünsche, ich könnte das verstehen. Thank you.
denkst du an mich von Lovehead? Ich habe ja eben gerade schon mal einen kleinen Veranstaltungstipp für morgen gegeben. Und zwar wird es da in der L50 in der LaSalle-Straße 50 einen Spieleabend geben. Das ist aber nicht die einzige Veranstaltung für morgen, denn zur gleichen Zeit auch um 19.30 Uhr referiert in der offenen Arbeit in der Allerheiligenstraße 9 die Erfurter Historikerin Sabine Schmulinski zum Thema Juden als Feindbild, antijüdische Mythen. Sabine Schmulinski wird dabei unter anderem der Frage nachgehen, warum denn solche judenfeindlichen Erzählungen bis heute nicht verschwunden sind, sondern eigentlich im Gegenteil immer wieder aufgerufen werden. Um das Thema ein wenig plastischer zu machen, hat sich unser Kollege Reino mit Sabine Schmulinski gestern unterhalten und sie zuerst danach gefragt, wie es denn eigentlich zu dem Thema dieser Veranstaltung gekommen ist.
Ja, es geht im Grunde genommen um eine etwas ältere Gruppe HistorikerInnen für ein weltoffenes Thüringen. Aber vor allem geht es darum, dass wir bundesweit eine Initiative haben, potenziell an allen Universitäten, Hochschulen und irgendwie geschichtswissenschaftlich tätigen Institutionen, die HistorikerInnen für eine demokratische